ARD. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Wir mussten zu Fuß 30 Kilometer gehen bis nach Insterburg, wir Kinder. Und dann durften wir nicht der Hauptstraße lang, weil uns da die Russen bedrängt haben. Und dann in Insterburg, da mussten wir dann warten, bis es dunkel wurde. Da fuhren dann die Güterzüge von Insterburg nach Tilsit. Das ist noch Russland. Und dann beginnt Litauen.
Litauen, das war das Ziel der damals 11-jährigen Johanna Rüger sowie tausende anderer sogenannter Wolfskinder aus Ostpreußen. Es war der Hunger, der sie nach Litauen trieb. Monatelang waren sie alleine in den litauischen Dörfern unterwegs, bettelten bei Bauern um Essen, schliefen im Wald und überlebten. Lange haben sie über das Erlebte geschwiegen.
Meine Mutter und mein Mann, das ist unser Hausstall. Da haben wir immer hier Picknick gemacht. Auf dieser Straßenseite, da kommt vielleicht auch noch ein Bild.
Wir sitzen in der kleinen Wohnung von Johanna Rüger in Lichtenau, nähe Chemnitz. Die 90-Jährige blättert in einem kleinen Fotoalbum. Es sind Aufnahmen aus den 1990er Jahren, als sie endlich wieder in ihre ostpreußische Heimat reisen durfte, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Heute gehört dieses alte ostpreußische Gebiet als Kaliningradskaja Oblast zu Russland. Kein einziges Haus ist in Johannas Geburtsort Rostau nahe der polnischen Grenze erhalten geblieben. Auf den Fotos sieht man eine große Wiese mit ein paar Bäumen. Und doch, 1992 zieht es Johanna dahin. Vom Flughafen nimmt sie sich ein Taxi. Im Picknickkorb eine Flasche Sekt und ein Brot.
Dann habe ich die Flasche genommen und bin losgegangen, wo die Häuser früher so standen, überall hingegangen. Bin so lange gewandert, bis die Flasche Sekt leer war.
Alleine?
Alleine. Eine große Flasche.
Und was haben Sie da gemacht?
Und das Brot immer dazu gegessen. Da habe ich dann gesagt, schade, dass ihr alle nicht da seid. Ich bin wieder da.
Ist das so, hurra, ich habe überlebt?
Nee, endlich kann ich meine Heimat sehen. So ist das. Und darauf ein Prosit. Und das habe ich immer laut gerufen.
Johanna Rüger wurde 1934 im westlichen Ostpreußen geboren. Ihre Eltern waren Bauern. Johanna war die älteste von drei Schwestern. Die jüngste wurde 1938 geboren. Ein Jahr später begann der Zweite Weltkrieg. Der Vater wurde eingezogen und fiel zwei Tage später im Raum Danzig. Die damals 24-jährige Mutter blieb 1939 mit drei kleinen Kindern allein. Bis 1944 ging es der Familie trotzdem gut, erzählt Johanna. Als Witwe eines gefallenen Soldaten bekam ihre Mutter eine solide Unterstützung vom Reich. Am 21. Oktober 1944 kam aber der Befehl zur Evakuierung. Die russischen Truppen waren in der Nähe. Für die 10-jährige Johanna und ihre jüngeren Schwestern eine tolle Abenteuerreise auf einem Pferdewagen.
Dann ging es nach Preußisch-Holland. Das ist in der Allensteiner Ecke. Das ist jetzt polnisch. Und dort blieben wir über Weihnachten. Und am 2. Januar hieß es, die Russen kommen, ihr müsst hier weg. Nicht mehr mitnehmen, nur noch Handgepäck. Stellt euch an der Hauptstraße hin, ihr werdet vom Militär mitgenommen. Und da kamen wir dann alle durcheinander. Na, da kamen die Familien und die Dörfer, alle auseinander. Wir stiegen dann in Lastautos, kletterten wir oder wurden geholfen, da reinzukommen und so. Und dann ging das los und in der Kälte. Und da haben wir Kinder auch schon geweint. Da war es nicht mehr schön.
Im Januar 1945 bricht der Sturm auf Ostpreußen los. Also der sowjetische Einmarsch findet statt. und die ostpreußische Zivilbevölkerung wird viel zu lange an ihrem Wohnort festgehalten, bekam also von den deutschen Behörden viel zu spät die Erlaubnis zu fliehen.
Erklärt der Historiker Christopher Spatz.
Und als es dann soweit ist, ist es für viele eben schon zu spät, denn die Rote Armee trennt Ostpreußen vom übrigen Reichsgebiet ab. Und Ostpreußen befindet sich dann eben in einer Art Kessellage und Flucht ist nur noch an der Ostsee über die Nehrung oder per Schiff über die Ostsee möglich.
Etwa 220.000 ostpreußische Zivilisten, meist Frauen und Kinder, geraten dadurch in die Hände der Sowjets. Zu ihnen gehört auch die Familie von Luise Quitsch. Während eine Tante die fünfjährige Luise zusätzlich zu der eigenen Tochter auf die Flucht mitnimmt, bleibt ihre Mutter mit den restlichen Kindern zu Hause in Dorf Schwesternhof, 30 Kilometer nordöstlich von Königsberg. Heute lebt die 83-jährige Luise Kacukauskine in Vilnius, Litauen. Bei unserem Telefongespräch erzählt sie:
Es gab keine Genehmigung zu flüchten und alle saßen zu Hause und warteten. Auf etwas, auf irgendwas warteten. Und meine Mutter entschied, zu Hause bleiben. Vielleicht sie dachten, na gut, kommen Russen, die sind auch Leute, passiert nichts Schlimmes. Und sie blieben zu Hause, aber kam meine Tante, um Abschied zu nehmen bei Mama. Und sie zog nach Westen. Meine Mutter bat sie, einige Kinder mitzunehmen. Aber die Tante, die hatte eigene Tochter und sie hat nur mich mitgenommen.
Alles, was sie heute über die Umstände ihrer Flucht weiß, erfuhr Luise erst 50 Jahre später von ihren älteren Geschwistern, die sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Deutschland gefunden hat. Eigene Fluchterinnerungen sind bei Luise bruchstückhaft.
Ich weiß, dass sie saß auf einem Wagen. Da gab es ein Pferd oder zwei Pferde, kann ich Bescheid sagen. Und ich und Trudi, die kleine Cousine, wir saßen dort auf diesem Wagen und guckten durch Balten, was da draußen ist. Nach einem Bombenangriff auf der Straße, es gab viele, viele tote Pferde und Leute auch.
Und ihre Tante?
Ich habe sie nie mehr gesehen.
Auch die Cousine Trudi bleibt verschollen. Die fünfjährige Luise wird wohl von einer russischen Armeeeinheit aufgelesen. Sie erinnert sich noch an ein Kinderheim, in dem es nur deutsche Kinder gab. Danach an eine russische Garnison, in der sie wahrscheinlich untergebracht war.
Das war schon Krieg zu Ende. Und die zogen wahrscheinlich zurück nach Russland und durch Litauen natürlich, ja. Und ich weiß, dass ich war befreundet mit einem Russen, der war Koch, weil er gab mir was zu essen. Und die machten eine Pause, einen Aufenthalt in Kaunas in Litauen und dort ich spielte draußen am Zaun. Und ich wurde bemerkt von zwei jungen Litauern. Und sie haben mich angesprochen auf Deutsch. Am nächsten Tag kamen die wieder mit Bonbons. Und ich wurde ja durch Zaun, so ich wurde sozusagen gemobst von diesem Garnison, von dieser Kaserne.
Luise wird von einer litauischen Familie aufgenommen. Sie erhält eine völlig andere Identität, heißt nun Alfreda, bekommt einen anderen Nachnamen, eine gefälschte Geburtsurkunde, lernt die litauische Sprache und wächst als vermeintlich echtes litauisches Mädchen auf. Ein Schicksal, das vielen ostpreußischen Kindern zuteil wurde, sagt der Historiker Christopher Spatz. Er hat über das Thema promoviert und das Buch »Ostpreußische Wolfskinder« geschrieben.
Eine Aufnahme war immer daran gebunden, dass man auch eine neue Identität einnahm, dass man sofort in die litauische Sprache zu wechseln hatte. dass man einen neuen Namen annahm, dass man eine neue Religion, also in der Regel vom Protestantischen ins Katholische wechselte und dass man eben auch alle Verbindungen, die eventuell noch existierten, zu Geschwistern etwa, die auch in Litauen unterwegs waren, kappte, um eben auch die neue Familie, die einen aufgenommen hatte, zu schützen. Denn eine Unterstützung der litauischen Bevölkerung für die ostpreußischen Kinder, die ja junge Deutsche waren, galt eben auch in den Augen der sowjetischen Machthaber als verdächtig und als subversiv. Und dementsprechend brachte man sich dann auch als litauische Familie sofort in eine gefährliche Situation.
Ende Januar 1945 schafft es Johanna Rüger mit ihrer Mutter und den beiden Schwestern auf das Schiff nach Danzig. Doch schon 3 Monate später steht die sowjetische Armee vor der Stadt. Die Deutschen verlassen Danzig in Panik. Auch ihrer Mutter wird angeboten zu fliehen, erinnert sich Johanna. 2 deutsche Offiziere wollen die Soldatenwitwe in ihrem Flieger nach Köln mitnehmen. Doch die entkräftete Frau entscheidet sich dagegen. Der erste verhängnisvolle Fehler, wie sich später herausstellen wird.
Da hat meine Mutter gesagt, ich bin mit dem Pferdegeschirr, ich bin mit dem Zug, ich bin mit dem Schiff, ich bin zu Fuß geflüchtet. Aber fliegen tue ich nicht, das schaffe ich nicht mehr. Und deswegen haben uns dort die Russen gekriegt.
Nachdem Danzig am 3. Mai 1945 von der Roten Armee eingenommen wird, werden die ostpreußischen Flüchtlinge aus der Stadt vertrieben. Da trifft Johannas Mutter eine zweite Fehlentscheidung, die sie und ihre 3 Kinder bald beinahe das Leben kosten wird. Sie kehren nach Ostpreußen zurück.
Meine Mutter war der Meinung, dass unsere Verwandten schon alle zu Hause sind. Und bloß wir fehlen noch und wir müssen jetzt wandern. Und da sind wir zu Fuß von Danzig bis in, richtig in unserem kleinen Heimatort zu Fuß. Da haben wir 4 Wochen gebraucht und unterwegs haben wir dann eben ganz schlimme Sachen erlebt.
Doch zu Hause wartet niemand auf sie, außer russische Soldaten, die Johannas Mutter vor den Augen der Kinder vergewaltigen und danach alle 4 als Kriegsgefangene einsperren. Zusammen mit anderen ostpreußischen Müttern und Kindern hausen sie in den ehemaligen Eisenbahnwerkhallen. Die Mütter müssen von früh bis spät für die Russen arbeiten, Fabriken abmontieren, Möbel und Wertgegenstände auf die Transporte laden, die nach Russland gehen. Manchmal sind diese Mütter wochenlang bei Arbeitseinsätzen weg.
Die Zivilbevölkerung war insofern nur von Bedeutung, als dass ihre Arbeitskraft vor Ort genutzt werden konnte,
sagt der Historiker Christopher Spatz.
Es gab keinen Rückzug ins Private für diese Familien. Sie konnten sich nicht irgendwo ein verlassenes Haus oder auch nur einen Schrebergartenbude suchen und da in Ruhe beispielsweise für den Eigenbedarf Kartoffeln und Gemüse anbauen, um sich auf den kommenden Winter vorzubereiten, sondern sie waren Verfügungsgut, Verfügungsmasse. Sie waren ein Arbeitskräftereservoir, aus dem sich die neuen Machthaber eben immer wieder bedienen konnten und verloren erst in dem Moment ihre Bedeutung für die sowjetische Armee, als durch Hunger und infolge auch von Seuchen, schlechten Lebensbedingungen etc. sie dann immer schwächer werden und eben auch in großer Zahl am Sterben sind.
Ihre Kinder sind sich selbst und ihrem Hunger überlassen, denn die Russen geben für die nicht arbeitende Bevölkerung keine Verpflegung aus. Die Kinder verbringen ihre Tage mit der Suche nach etwas Essbarem.
Gras haben wir viel gegessen, auch Eicheln. Eicheln so auf dem Herd geröstet und viel so Graszeug. Ich kenne heute noch ganz viel Pflanzen, die man essen kann. Ich werde nicht verhungern, wenn es schlimm kommt. Von Eicheln kann man auch schön Mehl machen und so. Und wenn man das mit Kartoffelschalen mischt und auf der Herdplatte legt, da trocknet das so und da kann man das auch essen.
Doch der Hunger ist damit nicht zu stillen. In ihrer Verzweiflung probieren die Kinder Steine.
Irgendjemand kam dann mal auf der Idee, wir wollen mal so einen Stein im Mund nehmen. Die sehen so schön aus. Und da stellten wir fest, dass hier das hilft. Wenn man so einen Kieselstein im Mund nimmt und furchtbaren Hunger hat, das beruhigt irgendwie. Dann haben wir uns gegenseitig noch gezeigt, guck mal, wie schön meiner ist. Dann kommt aber die Minute schnell wieder reinstecken, der Hunger tut ja sehr weh. Na, das tut furchtbar weh.
Wer von diesen Kindern auf die Idee kam, nach Litauen zu fahren und da bei den Bauern um Essen zu betteln, das weiß Johanna Rüger nicht mehr. Das erste Mal geht sie nach Litauen im Winter 1946. Da ist Johanna 11. Zuerst 30 Kilometer zu Fuß bis Jesterburg, danach als blinde Passagiere auf Güterzügen nach Tilsit, dann über eine provisorische Pontonbrücke zu Fuß auf die litauische Seite.
Dann waren wir schon in Litauen, bei Tauron. Und Tauron war dann der Punkt, da haben wir uns das ausgemacht, welche Strecke wir gehen. Und dann sind wir los und haben uns eben wochenlang da rumgetrieben. Beide Litauer haben gebettelt. Und meistens konnten wir auch irgendwo übernachten. Und wenn nicht, dann haben wir halt im Wald geschlafen oder irgendwo in einer Scheune.
So wurde Johanna zu einem sogenannten Wolfskind. Dieser Begriff kam erst viel später auf, erklärt der Historiker Christopher Spatz.
In Bezug auf die ostpreußischen Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Begriff seit etwa gut 30 Jahren verwendet. Gemeint sind damit die Kinder, also die Jungen und Mädchen, die nach dem Zweiten Weltkrieg im nördlichen Ostpreußen, dem heutigen Kaliningrader Gebiet, zurückgeblieben waren und die von dort vor dem drohenden Hungertod auswichen in Richtung Litauen, manchmal in kleinen Gruppen, sehr häufig alleine und fast immer ohne Begleitung von Erwachsenen. Dieses Elterngelöstsein, dies ist das wichtigste Charakteristikum bei den Wolfskindern. Und in Litauen waren die Mädchen und Jungen dann unterwegs, meistens auf dem Lande, um bei litauischen Bauern, die noch auf ihren Höfen wirtschaften durften, um Lebensmittel und Obdach zu betteln. Das versteht man unter den Wolfskindern heute.
Die Wolfskinder wissen, sie haben bei den Bauern nur eine Chance, wenn sie alleine, höchstens zu zweit, auftauchen. Für mehr haben Litauer kein Essen übrig. Sie machen einen Tag und eine Uhrzeit aus, wann sie sich wieder bei einem bestimmten Punkt treffen und gehen betteln. Vom Bauernhof zu Bauernhof, wochenlang, manchmal monatelang. Nicht jeder macht auf, sagt Johanna. Aber viele Litauer haben Mitleid mit den hungernden kleinen Deutschen, wie die ostpreußischen Kinder dort genannt werden.
Wenn man morgens wohin kommt, dann kriegt man einen Teller Suppe. Die aßen morgens immer Suppe. Das waren ja auch alle so Arme. Die hatten auch nicht viel. Aber dann haben wir uns satt gegessen, das war warm. Ja, und dann durften wir uns aufwärmen. Wir durften da einfach auch sitzen bleiben. Da brauchten wir nicht noch ein Teller Essen wieder weg. Ne? Und dann sind wir eben wieder gegangen, wo wir was zu essen kriegten. Da kriegten wir nichts zu mitnehmen. Und dann kamen wir woanders hin. Nee, zu essen kriegten wir dann nicht. Und die gaben uns dann eine Tasse voll Mehl, schütteten die da uns. Wir hatten alle solche Beutel da, naja, da wartet mal, aha, jetzt kriegst du Mehl, wenn du im nächsten Haus kommst, kriegst du vielleicht wieder. Und dann haben wir uns eben wochenlang rumgetrieben, bis dieser Beutel voll war. Und da waren dann, außer Mehl, waren da überall auch noch Eier zwischen. Die gehen dann nicht kaputt, wenn man die dazwischen packt.
Der prall gefüllte Beutel mit den Lebensmitteln ist für die Daheimgebliebenen. Kleineren Geschwister, Großeltern, die den langen Weg nach Litauen nicht mehr schaffen. Auch nicht alle Wolfskinder schaffen es nach Hause zurück. Manche blieben für immer bei den Bauern, wo es warm war und Essen gab. Und manche Kinder überlebten die Wegstrapazen nicht. Ein kleines Mädchen, das einmal mit Johanna unterwegs nach Litauen war, konnte plötzlich nicht mehr weitergehen.
Die war die so müde unterwegs, ich kann nicht mehr, ich will nicht. Und na gut, hier ist ein schöner Baum, war eine schöne Wiese dort. Und da setzen wir uns unter den Baum und ruhen uns aus. Das war meine Devise, ich war der Älteste immer in der Gruppe. Und dann legte sie sich lang, sie blieb gar nicht sitzen, sie legte sich hin. Und dann kam so eine Phase, dann träumte, nicht träumte, ist zu viel gesagt, die sah Sachen. Sie sagt, oh, jetzt guck mal hier, hier sitzen die alle an den Tisch und essen und sagen, ich soll kommen. Und da haben wir nur in unserer Kindlichkeit gefragt, was essen die? Und da hat die uns alles erzählt, was die alles da hatten. Dann merkten wir aber, dass er einschlafen will, dass er stirbt. Ich will nicht mehr mit euch gehen, ich bleib hier. Ich gehe dahin an dem Tisch, ich soll kommen. Die winken und wir waren auch verhungert und halb tot, kann man sagen. Wir nehmen uns doch mit und so, na, wir wollen da mit hin. Und es war grausam. Starb die ganz friedlich. War weg.
Die Kinder haben keine Kraft, die Leiche zu begraben. Sie lassen das Mädchen einfach liegen, in der Hoffnung, dass Bauern sie finden und beerdigen. Und auch Johanna geht an der Leiche vorbei, mit ihrem kostbaren Beutel, auf dessen Inhalt Geschwister warten. Die Bedingungen in der Baracke sind katastrophal. Menschen sterben nicht nur an Hunger, sondern auch an mangelnder Hygiene und daraus resultierenden Krankheiten.
Die Russen trauten sich ja da gar nicht rein, wegen den Seuchen. Wir hatten ja alle die Krätze überall und die Geschwüre und alles so unsauber. Meine Mutter, die hatte dort die 4 Jahre. Wissen Sie, was die als Unterwäsche getragen hat? Eine abgeschnittene Militärhose, so ein drillig, was festes Zeug ist. Und gewaschen hat sie das mit Asche. Wir hatten ja kein Waschpulver, kriegten ja nichts. Wir hatten kein Stückel Seife, nichts. Da irgendjemand hatte dann gesagt, Asche, also aus dem Ofen, die Holzasche, die desinfiziert. Und da haben die Frauen das Teil, was sie nur eventuell noch hatten, in Asche gewaschen.
Was hat Johanna, ihre Schwestern und ihre Mutter in diesen 2 Jahren trotz Hunger und Krankheiten am Leben gehalten? Johanna glaubt an Gottes Hilfe und ist überzeugt, dass sie ohne die litauischen Bauern sicher gestorben wäre. Zwischen 1946 und 1948 fährt sie insgesamt 10-mal für mehrere Monate nach Litauen. Im Frühjahr 1948 heißt es aber, alle Deutschen werden nach Sibirien deportiert. Am 4. April steigt der kleine, übrig gebliebene Rest der Ostpreußen in die Güterwaggons ein. Als eine Woche später die Türen aufgemacht werden, sind sie jedoch nicht in Sibirien, sondern in Dresden, in der sowjetischen Besatzungszone.
Da waren alles in Trümmern. Da waren nur Trümmer dort. Und eine Lautsprecher ging aber, wir wurden begrüßt. Und da, wo wir dann alle raus durften, aus den Zügen und so dort standen, so zerlumpt und so. Da war irgendjemand, die haben dann angefangen zu singen, nun danket alle Gott. Und das sehe ich heute noch.
Warum entließ die russische Besatzungsmacht die Deutschen aus Ostpreußen dann doch ohne Widerstand in die Ostzone? Der Historiker Christopher Spatz hat dazu in den russischen Archiven nachgeforscht und Folgendes herausgefunden.
Als sich herausstellt, dass man die deutsche Restbevölkerung nicht für das sowjetische System gewinnen kann, parallel etwa zu dem zweiten großen Hungerwinter, da reifen dann in der sowjetischen Führung die Pläne für eine geschlossene Vertreibungsaktion der deutschen Restbevölkerung. Es wird in dieser Zeit einmal überlegt, die Bevölkerung als Arbeitskräfte in das Innere der Sowjetunion zu verbringen. Aber da die Gruppe schon stark geschwächt ist, landet sie dann am Ende in der sowjetischen Besatzungszone der späteren DDR. Der Abtransport fand zwischen dem Herbst 47 und dem Herbst 48 statt, umfasste ziemlich genau 100.000 Zivilisten, sodass man eben auch diesen Richtwert, wenn man ihn in Verbindung setzt mit der ursprünglichen Zahl von 220.000, davon ausgehen kann, dass die Differenz in erster Linie dem Hunger zum Opfer gefallen ist.
Bedeutet, etwa 120.000 ostpreußische Zivilisten sind unter sowjetischer Besatzung verhungert. Musik. Die 83-jährige Luise Kazukauskine aus Vilnius wurde gleich nach dem Kriegsende 1945 als Waisenkind von einer litauischen Familie adoptiert. Es war ein großes Glück für sie, sagt sie heute.
Ich wohnte in der Stadt, in Kaunas, in guten, ziemlich guten Verhältnissen, nicht so wie andere Wolfskinder. Ich sollte Schule besuchen, aber Deutsch sprechen war sehr streng verboten.
Schnell vergisst Luise ihre Muttersprache. Deutsch hat sie erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder aufs Neue gelernt. Was sie nie vergisst, ist der eigene Name.
Weil unterwegs auf der Flucht meiner Tante immer sagte, Kinder, vergessen das nicht. Du bist Rudi Wiese und du bist Luise Quitsch. Wahrscheinlich sie vermutete schon, dass etwas Schlimmes passieren kann.
Luise, die in ihrer litauischen Familie Alfreda genannt wird, spricht nie über die Adoption oder ihre deutsche Vergangenheit mit ihren neuen litauischen Eltern.
Die Familie, die machte, als ob ich ihre eigene Tochter war. Das wurde so gespielt. Ich bin eigene Tochter, eine Litauerin, gebürtige, ja. Aber eigentlich, ich wusste das immer sowieso. Aber ich fragte nie. Und nach dem Stalins Tod, die Pflegemutter versuchte, meine Angehörige in Deutschland zu finden, ohne Erfolg, weil sie bekam Antwort vom Roten Kreuz in Moskau, dass es gibt keine Familie in Deutschland namens Quitsch.
Luise ist auf sich allein gestellt und weiß, sie muss sich in Litauen anpassen. Doch oft fühlt sie sich als nicht dazugehörig.
Ich immer hatte das Gefühl, dass ich bin hier fremd in diesem Land. Ich habe hier keine Rechte. Ich muss still sein immer und nichts verlangen, als ob ich bin hier ein vorläufiges Gast. Und was gehört mir, das ist irgendwo in Ferne, aber darüber kann ich nicht sagen, nicht sprechen. Ich war nur so wie ein graues Mäuschen.
Luise studiert später in Vilnius, wird Bauingenieurin, heiratet einen Litauer.
Vor dem Heirat, ich habe ihn verwarnt, dass ich bin nicht das, was ich bin, aber ganz anderes. Und er sagt, ah, spinnst du, was? Ich könnte das nicht glauben. Aber nach der Wende, wenn ich bekam einen Brief vom Suchdienst, ich habe ihm das gesagt, was da steht. Und naja, er war natürlich überrascht, sehr stark überrascht, dass ich eine Deutsche bin, wirklich.
Luise ahnte nicht, dass es neben ihr noch viele weitere deutsche Kinder gab, die in Litauen ein ähnliches Schicksal hatten. Das erfuhr sie erst nach der Unabhängigkeit Litauens von der Sowjetunion im Jahr 1991, als im Lande verschiedene Nationalitätenvereine gegründet wurden, jüdische, tatarische, polnische und auch ein Deutscher von den ehemaligen ostpreußischen Kindern. Sie hört davon im Radio und entscheidet sich, zu einem Treffen zu gehen. Luise trifft dort auf etwa 200 ehemalige ostpreußische Waisenkinder, die mittlerweile alle 50, 60 Jahre alt sind. Alle wurden sie einst wie Luise von den litauischen Familien aufgenommen. Alle haben Deutsch verlernt und alle suchen sie jetzt nach ihren Verwandten in Deutschland. Auch Luise, inzwischen 52, schreibt 1992 den kirchlichen Suchdienst in Lübeck an.
Wer ich bin jetzt und wie hieß ich früher, wo ich wohnte, wie war das Haus, was hatten wir zu Hause, wo solche Kleinigkeiten. Und dann, ich bekam einmal Antwort, dass ich wurde gesucht von meinem Bruder, vom Ältesten, vom Heinz. Er hat schon lange gestellt, diesen Suchbrief, Suchdienst, aber das war noch in sowjetischer Zeit. Und ich hieß auch anders, wie alle andere Kinder. Das passierte mit allen, ja. Die wurden gesucht, aber nicht gefunden.
Nach knapp 50 Jahren der Trennung klingelt bei Luise an einem Abend in Vilnius das Telefon. Am anderen Ende ist der Bruder Heinz.
Das war schwer zu verstehen. Ich auch hatte die Muttersprache verlernt natürlich, weil streng verboten war, Deutsch zu sprechen. Er hat angerufen und ich kaum verstand, weil er wohnte bei Leipzig in Sachsen und sächste sehr stark. Und dann hatten mir einen Brief geschrieben, den ich auch konnte nicht lesen und meine Bekannte hier auch konnte nicht lesen, weil das war Sütterliner Schrift.
1994, mit 54 Jahren, besucht Luise ihre Geschwister in Deutschland und erfährt, was nach ihrer Abfahrt mit der Tante im Januar 1945 mit ihrer Mutter geschah.
Der älteste Bruder war bei dem Volkssturm und die anderen Kinder blieben zu Hause. Und dann kamen die Soldaten und alle von dieser Siedlung, alle Frauen wurden gesperrt in einer Scheune und regelmäßig vergewaltigt. Und bei einem solchen, meine Geschwister standen auch dabei. Meine Mutter ging nicht mit Soldaten. Die Soldaten, die konnten auf Deutsch sprechen, aber nur zwei Wörter. Frau, komm. Also Frau, komm. Und die Mutter blieb sitzen mit dem Günther am Schoß. Und sie wurde, erschossen. Das haben meine Geschwister gesehen selbst.
Wahrscheinlich waren auch ihre Geschwister Wolfskinder. Aber Luise hat mit ihnen nie darüber gesprochen. Überhaupt war es sehr schwer, nach einer so langen Trennung eine familiäre Beziehung aufzubauen, sagt sie. Heute besitzt Luise Kazukauskine neben der litauischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie hat ihre Geburtsurkunde wiederherstellen lassen und besitzt nun ihren ursprünglichen Vornamen. Heute leitet sie den Verein der ostpreußischen Kinder Edelweiß. Doch von den ursprünglichen 200 Mitgliedern gibt es heute nur noch 26. Manche sind nach Deutschland ausgewandert, viele sind gestorben. 2017 wurde allen ehemaligen ostpreußischen Wolfskindern eine einmalige Entschädigung von der Bundesrepublik Deutschland ausgezahlt, 2.500 Euro. Der Weg zu dieser Anerkennung war steinig, so Historiker Christopher Spatz.
2015, 2016 hatte der Deutsche Bundestag beschlossen, dass auch ehemalige zivile deutsche Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eine Entschädigung erhalten sollen. Gebunden war diese Entschädigung allerdings an eine Inhaftierung, also an eine Zeit, in der man irgendwo von einer Fremdmacht festgehalten wurde, hinter Stacheldraht, unter Bewachung. Und das war im Falle der Wolfskinder schwierig, denn selbst wenn im Königsberger Gebiet ihre Mütter irgendwo zusammengefasst waren und interniert waren, dann konnten sie sich als Kinder doch verhältnismäßig frei bewegen und auch durch die Umgebung stromern. Und insofern drohten sie damals erneut, durch alle Raster zu fallen. Deshalb tat sich eben die Gesellschaft für bedrohte Völker da hervor, auch im Austausch mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang von Stetten, und setzte sich für die Wolfskinder ein, sensibilisierte die Öffentlichkeit für die Schwierigkeit, die ihre Biografien eben mit sich brachten. Die Kampagne startete 2017 auf der Buchmesse in Leipzig. Das war prima, denn damals war Litauen das Partnerland dieser Buchmesse 2017. Und wenige Monate später entschied dann das zuständige Gremium im Bundesministerium des Innern, dass der Gruppe der Wolfskinder tatsächlich ein besonderes Kriegsfolgenschicksal zuerkannt wurde.
€2.500. Wie kann diese Summe Johanna Rüger aus Lichtenau bei Chemnitz entschädigen? Für ihre verlorene Kindheit und das erlebte Leid.
Für 4 Jahre, wo man nicht lernen konnte, wo so viele Menschen so schuldlos gestorben sind, erschossen wurden und geschändet wurden. Das ist nicht gut zu machen. Das kann man nicht gut machen.
Nach ihrer Ankunft in Dresden 1948 hat Johanna versucht, alles zu verdrängen und zu vergessen. Hat im Eilverfahren die Schule in der DDR abgeschlossen, hat Eisenbahnwesen und Buchhaltung gelernt. Doch als sie geheiratet und Kinder bekommen hatte, schlugen die nächtlichen Albträume mit voller Wucht zurück. Sie träumte, ihre Kinder durch den Krieg zu verlieren.
Es gibt Krieg und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und jetzt sind die weg und die kann ich nicht erwischen. Und da habe ich schrecklich geschrien. Das haben die Leute, damals wohnten wir noch zur Miete, das haben die Leute im Haus gehört. Die wussten das aber, was ich durch habe und dass ich nicht dafür kann. Und eine Behandlung gab es nicht, einen Psychiater dafür, Gottes Willen.
Lange haben die Wolfskinder über ihr schweres Schicksal geschwiegen, waren in der deutschen Erinnerungskultur nicht präsent. Zu Beginn hatte dieses Schweigen auch psychologische Gründe, erzählt der Historiker Christopher Spatz.
Man musste das Erlebte, diese Erinnerung an die Kälte, an den Hunger, an die sexuelle Gewalt, an das Sterben der Angehörigen, an das Alleinsein, an den Überlebenskampf erstmal von sich schieben, um überhaupt Luft zu bekommen, um sich überhaupt berappeln zu können, um überhaupt noch eine verpasste Schulausbildung nachzuholen, um eine eigene Familie gründen zu können, um einen eigenen Beruf erlernen zu können. Und später im fortgeschrittenen Lebensalter, als dies vielleicht erstmals möglich geworden wäre, da finden Sie dann aber kaum noch jemanden, der Ihnen wirklich mit Interesse zuhört. Denn Ihre Geschichten sind für Außenstehende kaum einzuordnen, weil sie fast fantastisch wirken, weil sich über Hunger kaum erzählen lässt und weil es eher eben auch dann deutsche Kinder waren. Und mit dem zunehmenden Bekanntwerden und Auseinandersetzung der Verbrechen, die Deutschen begangen hatten, war es eben auch schwierig in der Öffentlichkeit für die Wolfskinder dann über ihre Geschichten zu erzählen und ein offenes Ohr dafür zu finden. Und das ändert sich eben erst seit den 90er Jahren.
Erst in den 1990er Jahren, als der jugoslawische Krieg tobt und die Flüchtlinge in Deutschland ankommen, fühlen sich die Ex-Wolfskinder in ihre Kindheit katapultiert und beginnen zu erzählen. Der jetzige Krieg in der Ukraine wurde für sie zu einem erneuten Trigger. Die 83-jährige Luise aus Vilnius schaltet den Fernseher stets ab, wenn sie Nachrichten aus der Ukraine sieht. Sie, die die ganze Zeit sehr gefasst und ruhig über ihr Schicksal im Telefongespräch berichtete, kann die Emotionen kaum beherrschen, wenn sie über fliehende ukrainische Kinder spricht.
Oh, arme Kinder. Jedes Kind muss zu Hause bleiben, bei eigener Familie, ja. Und nicht im fremden Land. Fremde Sprache mit fremden Leuten. Das ist furchtbar, was passiert in Ukraine. Ich kann das nicht sehen, ruhig.
Auch die 90-jährige Johanna Rüger spürt seit dem russischen Überfall auf die Ukraine Wut und Ohnmacht zugleich. Sie muss mit anschauen, wie in Osteuropa Kinder wieder schutzlos einem Krieg ausgesetzt sind.
Ich kann dagegen nichts machen. Das macht mich, dass das gar nicht zählt, was ein Mensch erlebt hat. Und man hat zu viel geschrieben, man erzählt zu viel. Und doch wird es einfach nicht geglaubt, wird immer wieder gemacht. Und immer schlimmer, als wenn die Menschen blutrünstig sind.